Okay, vielen Dank, dass Sie alle noch da sind bei dem letzten Vortrag des Tages und trotz des schockierenden Titels, wie ich an der einen oder anderen Stelle gehört habe. Genau, ich möchte heute Arbeit vorstellen, die ich zusammen mit Kolleginnen von der TU Wien und von Salzburg Research in den letzten 1,5 Jahren gemacht habe. Der Ausgangspunkt unserer Forschung ist die Information, die man aus verschiedenen Studien bekommt, dass der Anteil von Frauen in OpenStreetMap nur bei 2-5% liegt. Da gibt es verschiedene Studien dazu, die den Frauenanteil mit erhoben haben, zum Beispiel von Butatoki 2010, das war eine internationale Studie, der hat 3% Frauen dort gefunden. Marco Lechner hat 2011 eine Studie in der deutschsprachigen Community gemacht, da waren es nur 1,8%. Hans-Jörg Stark, der einen oder anderen vielleicht eh auch von den Präsentationen hier kennen, hat 2009 und 2011 Erhebungen gemacht und hatte dort einen Anteil von 5 bzw. 4%. Genau, er hat auch 2011 einen Vortrag zu dem Thema gehalten, beziehungsweise zu seinen Studien, die er dort gemacht hatte, unter dem Titel Warum Herr Schmidt in OSM mitmacht, Frau Müller hingegen nicht. Und hat hier die prototypischen OSM-Mitarbeiter ein bisschen typisiert und meinte, die sind zwischen 20 und 50 Jahre alt, männlich und sehr stark auch technologieversiert. Er hat dann eher auch die Frage gestellt, warum machen jetzt die ganzen Frauen nicht mit, und hat dann unter anderem geschlussfolgert, dass es ja sein könnte, weil die Frauen lieber shoppen gehen. Ich dachte, dass man das durchaus nochmal ein bisschen differenzierter anschauen könnte. Und das war dann auch der Ausgangspunkt von unserer Arbeit. Eine Frage, die uns da sehr, sehr häufig begegnet, ist, warum ist das interessant? Es ist ein Freiwilligenprojekt, wer mitmacht, macht mit und wer nicht, nicht. Und gut ist, und das passt doch schon alles so, wie es ist. Und die Ergebnisse sind ja gut und es stimmt auch, also was OSM bisher auf die Beine gestellt hat, ist großartig, wir sehen es ja hier auch auf der Konferenz. Aber es gibt verschiedene Punkte, die dafür sprechen würden, sich das auch ein bisschen genauer anzuschauen und vielleicht auch irgendwas zu ändern. Ein Punkt, der vielleicht am einfachsten verständlich ist, ist, dass wenn OSM nur in der Lage ist, so einen gewissen Teil der Gesellschaft anzusprechen, verbauen sie sich praktisch das Potenzial von ganz vielen Teilnehmenden. Und wir wissen, die Daten werden immer reichhaltiger, das heißt, wir brauchen auch immer mehr Leute, die die Daten aktuell halten. Und ja. Was man da vielleicht auch noch bedenken sollte, die Daten, die zum Beispiel über Satellitenbilder digitalisiert werden, die müssen ja auch vor Ort angepasst werden und noch detaillierter gemacht werden, und dafür braucht man eigentlich auch sehr viele Leute vor Ort, die wirklich beitragen. Der andere Punkt ist die potenziell fehlende Heterogenität der Beiträge. Wie wir gestern auch gehört haben von Fred, es gibt keinen Boss, jeder mappt das, was ihm oder ihr nahe steht. Ein Punkt, den wir gestern auch gehört haben, haben wir in einem Beitrag über die Qualität von OpenStreetMap in der Schweiz, war, dass es nach offiziellen Zählungen 4600 Restaurants gibt, aber nur 2500 davon sind in OSM. Und ich stelle mal die Vermutung in den Raum, ich habe es nicht überprüft, dass bei den Pubs und Bars der Anteil an gemappten Orten sehr viel höher ist als bei normalen Restaurants, einfach weil das etwas ist, was, glaube ich, den Mappern näher steht. Was dafür sprechen würde, ist zum Beispiel allein schon das Standard-Rendering. Wenn wir uns das anschauen, ich glaube, das ist Zoom-Level 17, da sehen wir hier schon die Pubs eingezeichnet. Sieht man das? Eine Zoom-Stufe rein und dann sehen wir, was da im Prinzip alles noch drin ist und was im Prinzip in der Zoom-Stufe davor ausgeblendet wird, unter anderem zum Beispiel öffentliche Toiletten. Das heißt, mit anderen Personen, die an OSM beteiligt wären, würde vielleicht auch so ein Standard-Rendering anders aussehen. Genau, das heißt, unsere Hypothese ist, um eine Karte zu schaffen, die für möglichst viele Menschen relevant ist, müssen sich möglichst unterschiedliche Personengruppen einbringen. Genau, jetzt die Frage, wie kommt man zu mehr Diversität? Die Überlegung ist, dass wenn man mehr und unterschiedliche Gruppen aktivieren möchte, dass man sich anschauen muss, was motiviert die Leute und gibt es vielleicht Barrieren, die Teilnahme derzeit behindern. Der Fokus unserer Studie sind Frauen, aber ich bin mir bewusst, dass man könnte das im Prinzip auch für unterschiedlichste andere Personengruppen sich anschauen. Die Variable Geschlecht ist halt eine, die man sehr einfach in Statistiken untersuchen kann und die vielleicht auch einfacher ist als viele andere Diversitätsvariablen wie Migrationshintergrund oder Religion oder ähnliches. Die Forschungsmethoden, die wir angewandt haben, waren eine Langzeitstudie, Interviews mit aktiven OSM-Mitgliedern und ein Internet-Fragebogen. Ich werde hauptsächlich die Ergebnisse von der Langzeitstudie und dem Fragebogen vorstellen, womit wir dann praktisch eine qualitative Methode und eine quantitative Methode haben. Ja, das ist das Forschungsdesign von der Langzeitstudie. Das heißt, wir haben ein paar Mapping-Übungen vorbereitet, wo wir die Leute erstmal schrittweise an OSM herangeführt haben. Parallel dazu haben die ihre Erfahrungen immer in einem Online-Mapping-Tagebuch aufgezeichnet und danach gab es Nachbefragungen, ob sie immer noch mappen und warum oder warum nicht, 2 und 4 Monate später. Die Teilnehmenden haben wir danach ausgesucht, dass sie praktisch dem typischen männlichen OSM-Beitragenden entsprechen. Das heißt, sie sind technologieversiert, gut ausgebildet zwischen 20 und 40 Jahren. Gefunden haben wir die in einer Lehrveranstaltung bei uns an der TU Wien, die dort eine Vorlesung zum Thema Webmapping mitgemacht haben, kam aus den Studienhintergründen Kartografie, Raumplanung, Informatik. Wie man natürlich schon an den Zahlen sieht, ist eine qualitative Studie, hauptsächlich dazu gedacht, Hypothesen zu generieren. So, die erste Session, da wollten wir die Leute relativ einfach an das eigenständige Mappen heranführen, und zwar mit Walking Papers, das heißt, sie konnten ganz einfach mal draußen Punkte erheben und die dann selbstständig erfassen. Wir haben da gar nicht sehr viel mehr Hilfestellung gegeben, das heißt, sie konnten sich selber raussuchen, wollen sie das zum Beispiel nur über OpenStreetMap erfassen oder wollen sie es wirklich selber schon machen und suchen sich im Wiki oder über Tutorials heraus, wie sie das machen. Im nächsten Schritt haben wir uns das Armchair-Mapping angeschaut, das heißt, alle Sachen, die man tun kann, ohne das Sofa verlassen zu müssen. Das heißt, hauptsächlich eben das Mappen von Luftbildern. Wir hatten dabei Hilfe von einem OSM-Mitglied, der eh auch am Publikum sitzt. Danke, Markus. Und der auch noch mal ein bisschen von seiner Expertise eingebracht hat. Die dritte Session war Outdoor-Mapping. Das heißt, wir sind wirklich mit den Leuten rausgegangen mit GPS und haben Wege erfasst. Wir waren sehr froh, dass sich durch den Lizenzwechsel noch ein paar Wege gefunden haben, die wir mappen konnten. Und der vierte Schritt war, dass wir den Leuten eine Aufgabe gegeben haben. Und zwar sollten sie 2 Gebiete wählen, die sie relativ gut kennen. Also zum Beispiel den Ort, wo sie aufgewachsen sind und den Ort, wo sie jetzt studieren. Und sollten dort selbstständig mappen und so ein bisschen reflektieren, was sie da erlebt haben. Ja. Sie hatten da 4 Wochen Zeit dafür und danach gab es einen Präsentationstermin, wo wir uns dann ausgetauscht haben über die Motivatoren und Barrieren. So hat das Ganze ausgesehen. Wir haben die Leute eingeladen, vorher nachher Screenshots von ihren Arbeiten zu machen und wie man hier in dem Beispiel sieht, waren manche Arbeiten wirklich ganz beeindruckend, was hier doch dazugekommen ist in der Zeit. Genau, wir haben die Aussagen dann in Motivatoren, Barrieren und Maßnahmenvorschläge unterteilt und ein paar davon möchte ich hier vorstellen. Was ganz schön war, war, dass es relativ einfach war, die Teilnehmerinnen von der Idee von OpenStreetMap zu überzeugen. Das heißt, sie waren relativ schnell begeistert davon. Hier sagt zum Beispiel eine Person, we use our knowledge to map something and other people can see that and maybe it's useful for them and makes you happy that your contribution is used by others. Ja, oder einfach auch, dass man Daten zu einer international verwendeten Karte hinzufügen kann. Weiterer Punkt war der Wissenserwerb, das heißt einfach, dass die Leute neue Software, neue Daten kennengelernt haben, die sie dann auch weiterhin im Studium verwenden konnten. Die Exkursion war eindeutig das, der beliebteste Aspekt von dieser ganzen Übung. Ja, einfach dieses gemeinsam draußen sein, gemeinsam was machen, die Gegend kennenlernen und trotzdem noch nebenher was Sinnvolles tun, das wurde als sehr positiv erlebt. Ein anderer Punkt war das visuelle Feedback, das heißt, dass man wirklich dann die Punkte, die man eingetragen hat, wirklich in dieser Karte sieht, war sehr belohnend für die Leute. Hier auch ganz nützlich eben diese Vorher-Nachher-Screenshots, dass man wirklich nochmal irgendwie sich aufzeigen kann, okay, das habe ich jetzt wirklich gemacht und da ist wirklich was vorangegangen. Ein anderer Aspekt war der soziale Kontakt und hier sagt eine Person zum Beispiel, as I look back, I would say that mapping is all about interaction with people, with space, with maps. Was die negativen Erfahrungen anbelangt, war das größte Problem einfach dieser Einstieg und die doch technische Komplexität des Ganzen, obwohl die Teilnehmerinnen ja einen technischen Background hatten und teilweise auch einen Geo-Background. Also hier sagt eine Person, es ist ziemlich schwierig, die richtigen Tags zu finden oder dass es bei dieser ganzen Vielfalt von Hilfsmitteln und Hilfsseiten sehr schwierig ist, als Anfänger zu wissen, woran man sich jetzt wenden soll. Ja. Das visuelle Feedback, das ich vorher genannt habe als positive Erfahrung, ist dann sehr negativ aufgefallen, wenn das Feedback eben nicht gegeben war. Zum Beispiel, weil gewisse Punkte nicht im Standard-Rendering angezeigt werden oder weil es halt ein bisschen dauert, bis die Karten gerendert sind oder weil es in verschiedenen Zoom-Levels eben nicht drin ist. Auch das technische Feedback war teilweise negativ. Insbesondere dann, wenn die Leute eben viel gemacht hatten, das dann zum Beispiel in JOSM hochladen wollten und dann eine Fehlermeldung gekommen ist, mit denen sie nichts anfangen konnten. Ja, hier der Vorschlag irgendwie, das irgendwie besser aufzuzeigen, was genau falsch ist und was noch verbessert werden müsste. Und ein großer Punkt auch die Zeitintensität, dass dieser ganze Mapping-Prozess einfach ziemlich lang dauert, insbesondere wenn es neu ist für einen und man vieles sich noch beibringen muss. An den vorgeschlagenen Maßnahmen? Oh. Sorry. Muss ich das abmachen wollen? Ja. Hey. Okay, ja, bei den Maßnahmen waren wir, die wir erarbeitet haben mit diesen Teilnehmerinnen von diesem Kurs. Und der eine Aspekt war eben die Vereinfachung des Einstiegs, der eben derzeit ihnen zu komplex und zu uneinheitlich vorkam. Ein Wunsch war da ein einfach auffindbares, nutzungsfreundliches Tutorium für den Einstieg, wo man dann auch nicht 10 andere Quellen noch für aufsuchen muss. Und dass es insgesamt das Mapping intuitiver, nutzungsfreundlicher und weniger zeitaufwendig ist, zum Beispiel über eine Smartphone-App. Und mittlerweile muss man sagen, also wir haben die Studie letztes Jahr gemacht, gibt es eh ja schon Bemühungen in diese Richtung, zum Beispiel die Seite LearnOSM, die sehr gute Infos für den Einstieg bietet, oder auch eben Smartphone-Apps oder den ID-Editor, der vermutlich jetzt wesentlich intuitiver ist als die bisherigen Editoren. Was das visuelle und technische Feedback anbelangt, genau, wie ich da erwähnt habe, diese Rückmeldung war ein entscheidender, motivierender bzw. frustrierender Faktor. Das heißt, vielleicht könnte man diese Rückmeldung bei Fehlern verbessern, dass man sofort irgendwie Feedback bekommt, wenn man es falsch gemacht hat. Und das fand ich eine sehr nette Anmerkung, dass man, wenn man das richtig gemacht hat, dann auch ein positives Feedback bekommt. Also vielleicht einfach nur ein Dankeschön, danke für deine Daten oder ja, für deinen Beitrag. Der andere Aspekt ist projektbasiertes Mapping, das heißt, dass man durch gezielte Projekte OSM stärker ins Bewusstsein der Menschen rückt und Mapping-Events hat mit einem speziellen Ziel und spezieller Zielgruppe. Beispiele dafür sind ja zum Beispiel WheelMap oder das Humanitarian OpenStreetMap Team. Was das Humanitarian OpenStreetMap Team anbelangt, hat Alyssa Wright am Wochenende was auf der State of the Map US was sehr Interessantes vorgetragen. Und zwar hat sie insgesamt Mailinglists von OSM untersucht nach Gender, und sie hat da festgestellt, dass zum Beispiel bei Talk US 4% der Nachrichten von Frauen sind, bei Hot OSM aber doch immerhin 21%. Das heißt, genau. Genau, also sie hat das auch genauer erklärt, wie sie das gemacht hat. Das kann man dann auch auf dem Video nochmal nachschauen oder wir können nachher auch nochmal reden. Genau, sie hatten da halt bestimmte, ja. Einfach das Video anschauen, das ist ganz gut. Ja, ansonsten Maßnahmen, soziale Events, zum einen um Beitragende zu gewinnen, um sie aktiv zu halten und auch um den direkten persönlichen Austausch zu fördern. Ja, eine sagt, motivating meeting, is meeting new people and doing something together. Wenn man sich USM anschaut, gibt es natürlich solche Meetings bereits, zum Beispiel die lokalen Stammtische, obwohl wir da auch, also mit Fred habe ich heute früh dazu geredet, dass diese Stammtische und sozialen Events je nach Ort auch sehr unterschiedlich aussehen. Das heißt, in manchen Orten ist es sehr biergartenlastig und in anderen Orten hat es mehr einen Workshop-Charakter. Also vielleicht kann man das auch ein bisschen variieren, um da unterschiedliche Menschen anzusprechen. Ja, ich bin leider etwas spät dran, oder? Aber vielleicht kann ich noch 3 Minuten? Okay. Ganz kurz vielleicht zu den Telefoninterviews. Wir haben mit 18 erfahrenen OSM-Beitragenden ein bisschen detailliert darüber geredet, über ihren Mapping-Werdegang, Motivation und die Erfahrung mit der Community. Was da ganz interessant war, die weiblichen Interviewpartner haben zum Großteil OSM in einem sozialen Kontext gelernt, das heißt über Kurse, über Freunde und so weiter, während die Männer eher das im Alleingang gelernt haben, das heißt so Learning by Doing. Und generell haben die Leute positiv, also überwiegend positive Erfahrungen mit der Community geteilt. Manche sagen, es hat fast schon eine familiäre Atmosphäre. Man arbeitet eben an einem gemeinsamen Ziel und es gibt Diskussionen, aber die sind natürlich auch nötig und wichtig. Teilweise wurde von dieser etwas aggressiven Read the fucking manual Attitude erzählt, aber insgesamt gibt es einen starken Fokus auf den Daten und den Tools. Aber teilweise auch wenig sozialer Charakter. Ja, die Gründe für den Gender Gap wurden teilweise damit begründet, dass es nicht OSM-spezifisch ist, sondern domänenspezifisch. Und das stimmt auch in der Technologie und im Kartografiebereich gibt es wesentlich weniger Frauen als Männer, aber der Prozentsatz ist trotzdem nicht ganz so gering wie in OpenStreetMap mit 2-5%. Auch dass es hohe technische Einstiegshürden gibt und zu wenig soziale Interaktion. Ich würde vorschlagen, dass ich ganz kurz den Part über die Online-Umfrage skippe und ganz kurz zu meiner Conclusion komme. Ich werde die Slides im Nachhinein hochladen, das heißt, ihr könnt euch das auch noch genauer anschauen. Ich habe mich da leider ein bisschen verplant mit der Zeit, die ich über die einzelnen Aspekte reden werde. Ja, was gibt es für Wege zu mehr Diversität in OpenStreetMap? Zum einen kann man natürlich sagen, es könnte gewisse gesellschaftliche Änderungen geben, die dazu beitragen könnten, zum Beispiel frühere Begeisterung für Technik zu fördern. Aber das geht irgendwie zu seinem politischen Bereich, den ich hier gar nicht groß ansprechen möchte. Ein Aspekt, was könnte zum Beispiel die OpenStreetMap Foundation machen? Eine Idee wäre hier, dass sich die Foundation die Diversity-Förderung als konkretes Ziel annimmt. Analog zum Beispiel hat das Wikimedia gemacht in den letzten Jahren und hat da zum Beispiel so ein Gender Gap Manifesto aufgestellt. Ja, was können wir als Community tun? Diejenigen, die Tools erstellen, können zum Beispiel bereits bei der Entwicklung von den Tools die Usability berücksichtigen und schon frühzeitig unterschiedliche Zielgruppen einbeziehen und testen lassen. Bei den sozialen Aktivitäten könnte man sich überlegen, wie man es breiter anlegen kann, wie man mehr Menschen ansprechen könnte. Und insgesamt, was wirklich sehr sinnvoll wäre, wären mehr OSM-Anwendungen und Projekte, die an die Lebensrealitäten von potenziellen neuen Mappern und Mapperinnen anknüpfen. Also einfach OSM mehr in den Alltag zu integrieren. Ja, insgesamt ist meine Conclusion, dass jeder ein bisschen mitdenken kann und jeder mit kleinen Schritten auch dazu beitragen kann, OSM noch besser, noch freundlicher und noch erfolgreicher zu machen. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Danke für den schönen Vortrag. Hat denn jemand noch Fragen?
Ich frage mal ganz blöd nach. Würde das Sinn machen, wenn man Schuhgeschäfte erfasst, um mehr Frauen da dran zu kriegen? Also so klassische Frauen, Schuhgeschäfte oder Friseure, Nagelstudios, was es da auch immer gibt.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Also ich meine, es ist natürlich immer schwierig, wenn man einzelne Aspekte rausgreift, dann gilt es auch schnell wieder irgendwie als sexistisch. Das ist zum Beispiel so ein Aspekt für so ein projektbasiertes Mapping. Das heißt, man könnte sich irgendwie einen Nachmittag raussuchen und sagen, hey, wir mappen jetzt mal alle Geschäfte XY oder wir machen das. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass es eine erfolgreiche Maßnahme wäre.
Also erstmal eine Bemerkung, diese 12 Mapperinnen, mit denen du das Projekt da durchgeführt hast, ich würde mal behaupten, 95% von dem, was da passiert wäre, wäre mit 12 Mappern auch passiert. Diese Anmerkungen, das sind eigentlich fast alles, hat überhaupt nichts mit Gender zu tun, das ist die Probleme, die Anfänger haben. Das heißt, das hilft uns nicht so wahnsinnig viel weiter. Da ist noch was mehr, was irgendwie passiert. Fehlt jetzt vielleicht auch, ist jetzt verloren gegangen, weil du nicht so viel Zeit hast, ein paar andere Sachen vorzustellen. Also das ist mal die eine Sache. Die andere Frage, die ich aber mal ganz provokativ sozusagen in den Raum stellen möchte, wir haben es jetzt ein paar Mal in diesen Tagen schon das Wort Duocracy gehört, die Leute, die machen, bestimmen, was passiert. Und was du jetzt am Schluss sozusagen in deiner Zusammenfassung ja sagst, ist so ein paar Maßnahmen, die wir machen könnten. Da muss ich jetzt vielleicht mal in den Raum stellen, ja, wenn die Frauen mehr mitmachen wollen, dann müssten sie vielleicht auch selber machen. Ja, wessen Aufgabe ist es sozusagen, diese Dinge zu machen? Welchen Teil davon siehst du als Aufgabe von allen und welchen Teil müssen eben vielleicht auch die leisten, die das speziell wollen, einen bestimmten Aspekt. Ne? Also wenn du jetzt sagst, hier die Schuhläden mappen, dann ist das jetzt, müssen wir das machen, um die Frauen zu motivieren oder müssen die Frauen das auch selber machen?
Lass gleich Mandela erst
antworten. Ja, das ist ein sehr guter Aspekt. Ich meine, was vielleicht auch interessant ist, ist ein Punkt, als wir diese Langzeitstudie ausgeschrieben haben letztes Jahr, haben wir eben gesagt, okay, das ist nur für Frauen, das können nur Frauen mitmachen und es haben sich 13 Leute gemeldet. Dieses Jahr haben wir das wieder ausgeschrieben, haben das aber nicht dazu gesagt und es haben sich 10 Männer und 3 Frauen gemeldet. Und ich glaube, diese konkrete Ansprache nur an Frauen und irgendwie so dieses Motivierende, also eben, wie ich auch gesagt habe, auch die Leute in den Experteninterviews, die haben sehr gerne im sozialen Kontext das gelernt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, weil auch viele Leute einfach Angst haben, alleine sowas anzugehen. Und ich glaube, irgendwie eine Art von Unterstützung wäre da schon sinnvoll. Es ist natürlich die Frage, wer macht das? Ich könnte mir vorstellen, dass sich innerhalb der Community eben vielleicht auch Gruppen herausbilden, die sagen, hey, wir nehmen das in die Hand und wir machen da jetzt einfach mal ein paar Aktionen, sprechen vielleicht konkret Frauen an und bringen das denen näher.
Ich habe da zu deiner Frage eine Erfahrung gemacht. Also wer mich kennt, weiß, ich lasse in der Regel mappen, so die OSM, OWL, Ostwestfalen-Lippe, fragt dann schon mal, was könnten wir mappen, und dann komme ich auf so komische Ideen wie Litfaßsäulen und dann gucken sie mich zwei Wochen später an und sagen, hast du eine Ahnung, wie viel es davon gibt? Oder ich bewege sie dann dazu, in den Wald zu gehen mit der Begründung, die Wanderwege sind noch nicht erfasst. Letztens kam ich dann tatsächlich auf die Idee und sagte, hey, die Vex in the City Geschichten, also Vexing, Haare entfernen, sind noch nicht erfasst. Da kriegte ich dann wirklich dieses Streiken, das kannst du bitte selber machen. Also ich glaube, Schuhläden geht noch, aber irgendwo ist ein Punkt erreicht, da muss dann eine Frau selber dran, glaube ich.
Gibt es sonst noch Fragen? Sonst kann man das Thema mit Sicherheit auch gleich nochmal in Ruhe mit einem Glas Alkohol in der Hand besprechen. Es gibt Sekt.